Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir setzen unsere Reihe zum Epheserbrief fort. Das Thema im ersten Kapitel des Epheserbriefes sind die Grundlagen des christlichen Glaubens. In der vorausgegangenen Sendung haben wir uns mit den Versen 4 bis 6 beschäftigt. Wichtige Themen waren die Erwählung durch Gott und die sogenannte Vorbestimmung, die Prädestination. Soweit vor unserer Zeitrechnung, wie wir gar nicht denken können, erwählte uns Gott und bestimmte es vor, uns in seinem Sohn anzunehmen. Was das beinhaltet, das erfahren Sie gleich aus Epheser 1, Vers 7. Gott hat uns erwählt und es vorbestimmt, uns in seinem Sohn Jesus Christus anzunehmen. Im ersten Kapitel des Epheserbriefes heißt es weiter in Vers 7, in ihm, in Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Die Erlösung geschah durch Christi Blut. Dies ist ein Ereignis in der Geschichte, also eine historische Tatsache. Vor rund 2000 Jahren wurde Jesus in diese Welt hineingeboren. Gott, der Sohn, begab sich dadurch unter die Menschen und verbrachte dort 33 Jahre. Dann starb er am Kreuz, wurde begraben und nach 3 Tagen stand er leibhaftig vom Tode auf. Er begegnete seinen Jüngern und fuhr schließlich auf in den Himmel. Von diesen historischen Geschehnissen berichtet uns die Bibel. Während Jesus auf der Erde war, erlöste er uns, und diese Erlösung geschah durch sein Blut. Dieser Gedanke ist heute wie damals unter den Menschen nicht beliebt. Die meisten Menschen sehnen sich nach einer schönen Religion. Wohlgemerkt, das Wort Religion bedeutet Bindung bzw. Anbindung an etwas. Die Menschen haben ein gewisses ästhetisches Empfinden und meistens suchen sie dementsprechend ihre Anbindung. Jedoch das Kreuz Christi ist ihnen ästhetisch unangenehm. Es stört auch den Stolz des Menschen. Deshalb gibt es leider vermehrt Gemeinden und Kirchen, bei denen das Blut Christi nicht mehr im Vordergrund steht. Das heißt, sie predigen dem natürlichen Menschen, dass die eigene Bemühung gut sei, sich lohnt und ausreichend ist. Das Blut Christi ist für sie eher abstoßend. Bei dem britischen Pfarrer und Evangelisten Campbell Morgan beschwerte sich einmal nach der Predigt eine alte, ziemlich streng wirkende Dame mit den Worten, »Dr. Morgan, müssen Sie im Zusammenhang mit dem Kreuz Jesu immer wieder von Blut reden?« Das ist so widerlich und, ja, es verletzt mein ästhetisches Empfinden. Daraufhin erwiderte der Evangelist, Sie haben ganz recht, es ist abstoßend und abscheulich. Aber das Einzige, was tatsächlich daran abstoßend ist, ist Ihre und meine Sünde. Ja, die Sünde ist in der Tat so abstoßend, dass Erlösung von Gott her durch sein Blut nötig war. Einmal trat ein neuer Pastor eine Stelle an. Gleich zu Beginn besuchte ihn ein Ehepaar, um ihm zu sagen, »Wissen Sie, wir hoffen, dass Sie das Blutvergießen am Kreuz Jesu nicht so sehr betonen werden wie Ihr Vorgänger. Der hat so oft über das Blut gesprochen, dass wir wirklich die Nase voll haben.« Der neue Pastor antwortete, »Sie können sich sicher sein, ich werde es gewiss nicht so sehr betonen.« Das Ehepaar schaute sehr zufrieden, doch dann ergänzte er, »Wissen Sie, es ist nämlich gar nicht möglich, das Blut Christi zu sehr zu betonen.« Und er predigte weiter fröhlich die Erlösung durch das Blut Jesu Christi. Für die Menschen mag es abstoßend sein, aber durch Christi Blut haben wir Erlösung. Und Gott, der Vater, hat es so gewollt und so bestimmt. Der Sohn kam auf die Erde, um mit genagelten Händen seine Gemeinde zu gründen. Der gesamte Kontext des Alten Testaments lehrt und unterstreicht, dass Sühne der Schuld durch das Blutvergießen eines Opfertieres geschehen muss. Das war Sühne. Christus hat das für alle Menschen vollzogen. Durch sein Blut ist die Schuld ausgelöscht. Der Schreiber des Hebräerbriefes greift diesen Sachverhalt in Hebräer 10 in den Versen 6 bis 13 auf. Als Jesus in die Welt kam, da habe er zu seinem himmlischen Vater gesprochen: Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich: Siehe, ich komme, im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Und nun also die Erläuterung des Hebräerbriefschreibers dazu. Zuletzt hatte er, Jesus, gesagt: Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, sie gefallen dir auch nicht, obwohl sie doch nach dem Gesetz geopfert werden. Dann aber sprach er: Siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Da hebt er das erste auf, damit er das zweite einsetze. Nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zur Rechten Gottes und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Soweit die Erläuterung aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10. Und nun wieder zurück zum Epheserbrief, Kapitel 1. In Vers 7 haben wir dort gelesen: In ihm haben wir die Erlösung. In ihm, das bezieht sich auf den zuvor genannten Geliebten, welcher ist Christus. In dem geliebten Sohn, in Christus, sind wir angenommen. Erlösung ist das einzigartige Werk, sozusagen das Erstwerk Christi. Das heißt, es geschieht zum ersten Mal und allein durch Christus. Wörtlich heißt es im Bibeltext: Wir haben die Erlösung. Das bedeutet, wir haben nicht einfach Erlösung, sondern wir haben die Erlösung schlechthin. Es gab vorher noch keine. In Matthäus 20, Vers 28 heißt es: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Christus kam also, um den Preis zu bezahlen für Ihre und meine Erlösung, liebe Hörer. Wir waren vorher Sklaven der Sünde. Er kam, um uns frei zu kaufen. Für unsere Befreiung bezahlte er. Für das eine deutsche Wort Erlösung gibt es im Griechischen, im Neuen Testament, drei verschiedene Wörter. Erstens agorazo, das bedeutet kaufen. Eine Frau kauft zum Beispiel auf dem Markt, was sie für heute braucht, sie bezahlt den Preis dafür und das Gekaufte gehört ihr. Sie hat darauf Besitzanspruch. Das Wort agorazo, also kaufen, benutzt Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 6, Vers 20, als er erklärt: Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Das zweite Wort für erlösen heißt im Griechischen ex agorazo, eine Verstärkung von agorazo. Es bedeutet loskaufen, aufkaufen, für sich erwerben. Ex agorazo wird in Galater 3, Vers 13 gebraucht. Dort heißt es: Christus aber hat uns erlöst, also losgekauft, von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Drittens kommt in der Bibel das Nomen Apolitrosis für Erlösung vor. Der Begriff Apolitrosis kommt aus dem damaligen Sprachgebrauch und hat etwas mit der Sklaverei in der Antike zu tun. Weil die Gemeinden, die Paulus gegründet hat, zu einem großen Teil aus Sklaven und Freigelassenen bestanden, benutzte Paulus Bilder und Worte aus dem Rechtsverhältnis zwischen Sklave und Herr. So gab es zum Beispiel für Sklaven die Möglichkeit, sich mit Geld freizukaufen bzw. freikaufen zu lassen. Die gleiche Bedeutung dieser befreienden Erlösung finden wir in Lukas 21, Vers 28 vor. Dort wird Jesus mit den Worten zitiert: Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Apolitrosis, Befreiung durch Loskauf oder Einlösung mittels Geld, um frei zu sein, das kannten alle. Der Mensch wurde unter die Sünde verkauft und ist somit Sklave der Sünde. Das ist rundherum sichtbar. Der Mensch ist ein korrupter Sünder und kann dies von sich aus nicht ändern, denn er ist Sklave der Sünde. Doch der Sohn Gottes löst uns aus dieser Sklaverei. Das meinte Jesus mit seinen Worten in Johannes 8, Vers 36. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Wir fassen zusammen. Erlösung ist Loskauf, ist loskaufende Befreiung von aller bösen Macht, die uns beherrschte, die uns von Gott trennte. Von Gott trennt uns nicht Geldmangel, sondern der Mangel an Sünd und Schuldlosigkeit. Diese Erlösung geschieht durch sein Blut, durch das Blut Jesu Christi. Das war der Preis, den er bezahlte. Petrus schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Das Blut Christi ist unvergänglich und teurer als Silber und Gold. Einerseits gibt es nicht viel davon, es ist ja nur das Blut von Christus. Nach menschlichem Maß könnten wir sagen, das begrenzte Angebot einer Substanz erhöht ihren Wert. Aber das ist nach Gottes Maß nicht der Grund für die Kostbarkeit. Denn schon ein Tropfen des hingegebenen Blutes Christi kann alle Sünder auf Erden retten, die auf ihn vertrauen. In Hebräer 9, Vers 22 steht, und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Dieses alttestamentliche Prinzip trifft auf die ganze Menschheitsgeschichte von Adam bis zum letzten Menschen zu. Nun sind wir erlöst worden mit dem kostbaren Blut von Christus. Damit sind die Tieropfer abgelöst. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal den Vers zitieren, der im Mittelpunkt dieser Sendung steht. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Nach der Erlösung durch sein Blut, heißt es da, haben wir die Vergebung der Sünden. Was ist Vergebung? Es ist nicht der gütige Akt einer nachsichtigen Gottheit, die aufgrund von Mitgefühl, Gerechtigkeit, Recht und Heiligkeit einfach fahren lässt, sondern Vergebung bedingt das Vergießen von Blut. Vergebung erfordert die Bezahlung der Strafe für Sünde. Erst das vergossene Blut Christi und sein Tod begründen und ermöglichen seine Vergebung. Anders kann es keine Vergebung geben. Ich denke, an dieser Stelle müssen wir lernen zu unterscheiden zwischen menschlicher und göttlicher Vergebung. Sie sind nämlich nicht gleich. Menschliche Vergebung ist ein Erlassen der Strafe. Das heißt, verdiente Strafe wird nicht auferlegt. Das Schuldenkonto wird schlicht getilgt. Gott hingegen ist heilig und gerecht. Seine Vergebung basiert auf der Tatsache, dass die Strafe von jemandem ausgeführt und der Preis bezahlt wurde. Menschliche Vergebung erfolgt vor dem Strafvollzug, göttliche Vergebung danach. Weil menschliche Vergebung nicht göttlich ist und schon vorher erteilt wird, und weil die Menschen Sünder sind, steht es heutzutage mancherorts ziemlich schlecht um die Sicherheit und um das Recht. In manchen Gegenden traut man sich kaum noch, nachts einen Schritt vor die Tür zu setzen. Meiner Meinung nach liegt das unter anderem daran, dass viele Richter das Prinzip der Milde falsch anwenden. Ich finde, dass eine Strafe auch ausgeführt werden sollte. Viel zu oft wird Strafe einfach erlassen bzw. zur Bewährung ausgesetzt. Doch dadurch werden andere Menschen gefährdet. Wie gesagt, das ist meine ganz persönliche Meinung. Auf jeden Fall sehen wir hier schon, wie verloren und nicht erlöst die Menschen sind, wenn sie nicht auf Christus vertrauen. Ein gerechter Gott vergibt erst, wenn Strafe beglichen wurde. Wann ist das geschehen? Als Jesus Christus vor rund 2000 Jahren sein Blut vergoss. Gewiss, das ist nicht gerade schön, und es spricht auch nicht die zivilisierten Menschen von heute an. Die meisten Menschen heutzutage denken eher, dass ihre Sünde nicht so schlimm sei. Aber Gott sagt uns etwas anderes. Er kann uns nicht vergeben, bevor die Strafe bezahlt ist. Die gute Nachricht ist, dass sie bezahlt worden ist. Aus genau diesem Grund steht in der Heiligen Schrift die Vergebung Gottes Seite an Seite mit dem Blut Christi. Seine Vergebung hängt ab von seinem Blut. Er zahlte die Strafe für unsere Sünde. Nur auf diesem Weg können wir Vergebung für unsere Sünden erlangen. Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern, so steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage, und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Nachzulesen im Lukasevangelium, Kapitel 24, ab Vers 46. Und der Apostel Paulus gibt dies weiter, zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 14, wo er von Christus sagt, in ihm haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden. Als Jesus dem Paulus auf der Straße nach Damaskus begegnete, wies er ihn an, zu den Heiden zu gehen, Zitat, um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind, durch den Glauben an mich. Soweit Apostelgeschichte 26, Vers 18. Das Wort im Griechischen für Sünden ist hier paraptoma. Es bedeutet Vergehen oder Fehltritt. In Römer 5, Vers 15 spricht Paulus von der ersten Sünde, der Ursünde. Auch dort nennt er sie paraptoma, Vergehen. Ebenso in Römer 4, Vers 25. Dort ist die Rede von Jesus Christus, Zitat, welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Der Begriff Sünden umfasst den vollständigen Vergehenskatalog, der einem Menschen zur Last liegt. Der spätantike christliche Theologe Augustinus fasste es kurz und prägnant zusammen, indem er sagte, Christus kaufte die Gemeinde verdorben, um sie vollkommen zu machen. Davon spricht die Bibel. Christus kaufte uns mit seinem eigenen Blut und zahlte damit auch die Strafgebühr für unsere Sünden. In Epheser 1, Vers 7, also in unserem Bibeltext, schreibt Paulus, dass wir in Christus die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden haben. Und an dritter Stelle steht dort, dass wir dies haben nach dem Reichtum seiner Gnade. Bemerkenswert ist, dass es nicht heißt, er gab etwas von seinem Reichtum. Nein, er gab nach dem Reichtum, also gemäß seinem Reichtum. Mit einer kleinen Anekdote möchte ich Ihnen illustrieren, was ich meine. John D. Rockefeller war zu seiner Zeit, in den Jahren um 1900, der reichste Mann der USA. Er spielte gerne Golf, und an einem solchen Spieltag gab er seinem Caddy, dem Schlägertransporteur, stets ein paar Cent für seine Mühe. Man könnte sagen, Herr Rockefeller war sehr sparsam. Er gab etwas von seinem vielen Geld, aber er gab nicht entsprechend seinem Reichtum. Hätte er dies getan, dann wäre der Caddy auch reich geworden. Bei Gott ist das anders. Er gibt nicht nur ein klein bisschen von dem vielen, was er hat. Er schenkt uns Erlösung und Vergebung entsprechend seinem Reichtum an Gnade. Solche Fülle nach seinem Reichtum hat er mir gegeben und gibt er jedem Menschen vom Nordpol bis zum Südpol. Gott hat Gnade für sie. Er kann sie retten und bewahren aufgrund seiner Gnade. Liebe Hörer, es war davon die Rede, dass es für den Begriff Erlösung im Griechischen verschiedene Wörter gibt. Drei davon habe ich Ihnen genannt. Wir wissen nun, dass Christus für uns mit seinem Blut bezahlt hat. Er hat uns freigekauft, wie Sklaven auf dem antiken Marktplatz. Wir gehören nun ihm und erhalten Vergebung, weil er bezahlt hat. Er kaufte uns frei, jeden von uns, um uns zu gebrauchen. Und er hat eine persönliche Beziehung zu uns aufgebaut. Manch einer zieht nun daraus die Konsequenz in der Form, dass er sagt, nun müssen wir aber auch Christus dienen. Gewiss ist es so, aber es ist eine neue Basis gelegt, denn die Beziehung beruht jetzt auf Liebe. In Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Jesus sagt nicht, weil ich für euch sterbe, müsst ihr mir dienen und meine Gebote halten. Sondern er sagt, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Das heißt für uns heute, wenn wir ihn lieben, möchte er gern unseren Dienst annehmen. Wenn wir ihn nicht lieben, können wir es bleiben lassen. Heutzutage wird sehr oft, wie ich finde, zur Hingabe an Jesus aufgerufen. Aber was können wir ihm schon hingeben? Wir sollen eine Beziehung der Liebe zu Jesus pflegen. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. In Johannes 13, ab Vers 34, erklärt Jesus dies seinen Jüngern, indem er sagt, »Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.« Dieses neue Gebot ist die neue Grundlage der Beziehung zwischen Jesus und jedem, der auf ihn vertraut. Erinnern wir uns noch einmal daran, dass wir wie Sklaven auf dem Sklavenmarkt von Christus freigekauft wurden. Hierzu ein Beispiel aus der traurigen Zeit der Sklaverei in Amerika. Ein hübsches Mädchen stand auf dem Podest auf einem Sklavenmarkt und sollte versteigert werden. Ein Sklavenhalter, der für seine Brutalität bekannt war, fing an zu bieten. Man konnte sehen, wie das Mädchen jedes Mal zusammenschreckte, wenn er bot. Ein Plantagenbesitzer, der zu seinen Sklaven freundlich und gerecht war, begann ebenfalls mitzubieten und überbot schließlich den anderen. Er zahlte den Preis und wandte sich zum Gehen. Das Mädchen folgte ihm, doch er drehte sich um und sagte, »Nein, du verstehst nicht. Ich habe dich nicht gekauft, weil ich eine Sklavin brauche. Ich habe dich gekauft, damit du frei bist.« Das Mädchen stand da wie vom Donner gerührt, fiel dann auf die Knie und sagte, »So will ich dir für immer dienen. Bitte.« Liebe Hörer, Jesus bezahlte den Preis für sie. Er gab sein Blut, damit sie Vergebung der Sünden haben können. All dieser Reichtum seiner Gnade gehört ihnen, wenn sie Christus und was er getan hat, annehmen. Und vergessen Sie bitte nicht, er hat sie zuerst geliebt und er freut sich, wenn sie seine Liebe erwidern. Die ersten Verse des Epheserbriefes handeln davon, was Gott für jeden Menschen getan hat. Aus Vers 7, der im Mittelpunkt dieser Sendung stand, haben wir erfahren, was Gott jedem Menschen durch seinen geliebten Sohn gegeben hat, nämlich Erlösung und Vergebung. Aber das ist noch nicht alles. In der nächsten Folge aus der Reihe durch die Bibel wird es um ein Geheimnis gehen. Mehr wird noch nicht verraten. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.